ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Es muss ein ohrenbetäubender Lärm gewesen sein. Damals, im Frühjahr 1958 in China. Millionen von Menschen trommeln, klopfen, tröten, scheppern und schießen, schlagen auf Tonnen und Töpfe, rufen und schwenken Fahnen gen Himmel. Sie sind in einen Kampf gezogen gegen den Spatz.
Man hat wirklich so ein paar Tage lang wirklich Tag und Nacht landesweit Lärm gemacht, bis die Spatzen einfach tot vom Himmel fielen, weil sie keine 5 Minuten Ruhe mehr hatten.
Und zwar mehr oder weniger alle, sagt Marc Matten, Professor für Zeitgeschichte Chinas an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Es gibt einen Aufruf von Mao Zedong, wo er auch 5-jährige Schulkinder, also Grundschulkinder, auffordert, sich doch der Sache anzuschließen. Das heißt also, auf dem Land, die Menschen in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, sind die mit Trommeln, mit Klappern, mit allen möglichen Gegenständen über die Felder gelaufen und haben Lärm gemacht letztendlich. Also das war die große Massenkampagne des Jahres 1958.
Eine Massenkampagne, die das Land voranbringen soll. Einen großen Sprung nach vorne. Genau so nämlich heißt der Plan des großen Vorsitzenden Mao Zedong.
Die Verfolgung der Spatzen fängt an im Jahre 1958. Und das neue Jahr 1958 ist auch Beginn des großen Sprungs nach vorn. Und in diesem großen Sprung nach vorn hatte Mao Zedong eben halt erklärt, dass man innerhalb weniger Jahre die entwickelten Industrienationen, USA, Japan, aber auch vor allem England, sowohl in der Stahlproduktion als auch in der Getreideproduktion einholen wollte.
Sagt China-Experte Marc Matten. Dieses Ziel dürfen gefiederte Getreidediebe nicht gefährden. Überhaupt muss sich in der maoistischen Weltsicht die Natur dem Menschen untertan machen. Und so ist die erste große Initiative des großen Sprungs der Kampf gegen Schädlinge, von denen das Land befreit werden muss, bezeichnet als die 4 Plagen.
Zu diesen 4 Schädlingen gehörten neben den Spatzen die Mücken, die Fliegen und die Ratten. Und das Ziel war einmal natürlich, die öffentliche Hygiene zu verbessern, also insbesondere auf dem Land. Man hat dann Tümpel zugeschüttet, damit weniger Mücken produziert werden. Man hat sich um die Müllentsorgung gekümmert, damit weniger Fliegen und auch weniger Ratten auftauchen. Mit dem Ziel, die Volksgesundheit zu stärken. Und die Spatzen, die wurden eben halt als Feind auserkoren, weil sie das Getreide wegfräßen.
Propagandaposter der Zeit zeigen Mücke, Fliege, Spatz und Ratte martialisch auf einen Dolch gespießt und verbildlichen, dass es bei den 4 Plagen um weit mehr geht als ein paar unliebsame Plagegeister, die es loszuwerden gilt. Der große Vorsitzende Mao Zedong macht den Kampf zu einer politischen Frage, beschreibt der Sinologe.
Das heißt, die Natur wurde hier, wie zuvor auch schon die Kapitalisten oder die Intellektuellen in den frühen 50er Jahren, zum Klassenfeind erklärt. Und in der maoistischen Ideologie ist es so, wenn sie jemanden zum Feind erklären, dann geht es wirklich darum, er ist Feind des Volkes und den müssen sie ausmerzen. Und der Spatz ist ein Klassenfeind, wenn er den Bauern das Getreide wegfrisst.
Was folgt, ist ein ökologisches Massaker, mit auch für den Menschen schlimmem Ausgang. Doch lernen wir den zum Klassenfeind ernannten Spatz an dieser Stelle erst einmal selbst näher kennen.
Der Haussperling oder Spatz ist ein 14 bis 16 cm großer Vogel mit grau-braunem Gefieder. Die Männchen sind auffälliger und kontrastreicher gezeichnet als die Weibchen. Mit kastanienbraunen Streifen an der Kopfseite und schwarzen Streifen am bräunlichen Rücken. Dazu ein schwarzer Fleck an der Kehle. Auffällig sind der große Kopf und der kräftige Schnabel des Körnerpickers. Im Vergleich zu seinem scheueren Verwandten, dem Feldsperling, macht der Spatz seinem Namen Haussperling alle Ehre.
Weil das eben einfach der Vogel ist, der wirklich auch mit uns Menschen am nächsten zusammenlebt.
Beschreibt Angelika Nelson, Biologin vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern, LBV.
Das ist ein typischer Kulturfolger, ist ein kleiner Sperlingsvogel Und der Hausspatz ist da einer, der eben gern Samen frisst. Also das ist einer der Samenfresser, Körnerfresser. Daher kommt er eben auch sehr gerne zu uns an die Futterstellen.
Wo er gerne Sonnenblumenkerne oder andere Sämereien pickt. Und woher viele den Haussperling kennen dürften. Aber nicht nur von dort.
Als Kulturfolger, das ist eben auch so ein typisches Merkmal für diese Tiere oder Arten, kann er sich natürlich auch gut sonst an die menschliche Lebensweise anpassen. Das heißt, er frisst jetzt nicht nur Sämereien und Körner, sondern er kommt genauso auch im Biergarten auf den Tisch und holt sich da eben die Brotkrümel und so weiter und frisst das. Und wenn man nicht aufpasst, pickt er die sogar vom Teller, weil er eben doch recht frech ist.
Bisweilen sogar aufdringlich. Überhaupt muss der Spatz recht früh gelernt haben, den Menschen mit Futter zu assoziieren, meint die LBV-Expertin.
Wenn da eben Landwirte auf den Feldern sind und da eben auch viele Körner, so wie es früher war, dann halt auch liegen bleiben, weil halt die Maschinen auch noch nicht so effizient, effektiv waren, dann kriegen das die Vögel natürlich schnell mit und sehen, das ist eben eine tolle Futterressource und gehen da eben drauf und holen sich die.
Im Zweifel auch schon vor der Ernte und bei der Saat. Gleiches gilt für andere Futterquellen rund um menschliche Siedlungen, Getreidespeicher und Ställe. Wo der Mensch das Buffet anrichtet, da bedient sich der Spatz. Und da ein Spatz als sozialer und geselliger Vogel selten allein kommt, er nistet gerne in sogenannten Brutkolonien, hat er sich auch hierzulande nicht immer Freunde gemacht. Schon Jahrhunderte vor Mao Zedong. In einem Vogelbuch aus dem Jahr 1669 wird der Spatz als über die Maßen unkeusch beschrieben. Und ein Prediger aus Dresden soll 1559 gar einen Kirchenbann über die Sperlinge verhängt haben, weil die Vögel seine Zuhörerschaft durch ihr Geschrei und ihre Unkeuschheit ablenkten.
Zu Besuch im mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg ob der Tauber. Ein kleiner, ausgestopfter Spatz sitzt in einer Vitrine vor einem Edikt Friedrichs II. Von Preußen aus dem Jahr 1744.
Ein renoviertes und geschärftes Edikt wegen Ausrottung der Sperlinge und Krähen.
Erläutert Markus Hirte, geschäftsführender Direktor des Rothenburger Kriminalmuseums, das historische Dokument.
Und dort wird beispielsweise dekretiert, dass ein jedweder Untertan sowohl in den Städten als auf dem platten Lande sich die Ausrottung der Sperlinge mit mehrerem Fleiß und Ernst angelegen sein lasse. Und auf dem platten Lande ein jeder Hufen oder Bauer 12 und dann ein anderer 8, ein Einwohner 7 und so weiter und so fort. Sperlingsköpfe jedes Jahr abzuliefern schuldig und gehalten sein soll. Also wirklich von höchster Stelle eine konkrete Zahl aufgemacht, wie viel Spatzen jährlich zu erschlagen sind und für den Fall, dass man es nicht macht, eine Geldbuße droht.
Ein bösartiger, geiler und listiger Vogel sei der Spatz und deswegen auszurotten. Der Erlass des preußischen Königs ist einer von vielen. Verordnungen zur Vertilgung von Sperlingen gibt es etliche. Die Verfügungen reichen bis ins 19. Jahrhundert. Die Hohenloher Jagdordnung verlangt bereits 1579 von den Forstmeistern, Geier, Raben und Krohen und dergleichen schädliche Vögel mit allen Mitteln zu verderben. Krohen sind übrigens Krähen. Schließlich zählen Ernte- und Vorratsschädlinge zu den größten Bedrohungen der Zeit, sagt der Experte für Rechtsgeschichte.
Man kann in etwa über den Daumen gepeilt sagen, dass 90% der Bevölkerung Hunger hatten, gehungert haben, nie richtig satt gewesen sind. Das heißt, Nahrung war ein kostbares Gut. Suppen, Rüben, Gemüse, das war so die Haupternährung. Und weil Essen Mangelware war und viele Menschen auch in Ackerbau und Viehzucht gearbeitet haben, als primären Arbeitsbereich, war natürlich ganz wichtig, möglichst viel von dem Getreide, von dem Gemüse vom Feld auch nach Hause zu bringen und dann in den Topf.
Spätestens als die Bevölkerung im 16. Jahrhundert stark wächst, ist jegliche Nahrungskonkurrenz potenziell lebensgefährlich. Es muss so viel Nahrung wie irgend möglich vom Feld gebracht werden. Ohne Pestizide bleibt da nur die Beseitigung per Hand.
Ein Kampf gegen Larven, das war meistens eben das Einsammeln. Wir haben große Heuschreckenschwärme, eine große Bedrohung. So ein Heuschreckenschwarm konnte riesig sein. Und wenn so ein Heuschreckenschwarm, die Heuschrecke frisst das Mehrfache ihres Körpergewichts, über so ein Feld hergeht, dann hat man immer für das Jahr kein Korn mehr. Und deswegen wurden diese aber teilweise versucht zu erschlagen, zu verbrennen. Bei den Spatzen hat man schon im 16. Jahrhundert sogenannte Spatzenschützen eingesetzt, also Menschen, die mit Feuerwaffen versucht haben, die Spatzen zu verscheuchen oder zu töten.
Was Quellen genauso belegen wie den bekannten Rattenfänger oder beispielsweise Maulwurfsjäger, die den als schädlich ausgemachten Tieren den Garaus machen sollen. Wo das nichts nützt, da hilft oft nur noch Beten.
Das ist rational im Sinne der Zeit,
sagt Jutta Novosadko, Historikerin an der Universität der Bundeswehr in Hamburg.
Der Referenzrahmen ist in dem Zusammenhang die Bibel. Dort sind die berühmten biblischen Plagen verzeichnet. Und nach damaliger Überzeugung, die wirklich schlimmen Katastrophen und Dinge, die schickt Gott. Das ist also eine göttliche Strafe. Wie eben, wenn biblische Plagen auftreten, also Käfer, Heuschrecken oder dergleichen mehr, muss ich damit rechnen, dass Gott mich strafen will. Dann ist es äußerst rational, Gott um Verzeihung zu bitten und eine Prozession abzuhalten.
Gleichzeitig fällt die Hochzeit der Spatzenkriege im 18. Jahrhundert aber in eine Zeit, in der auch die damalige Wissenschaft sich verstärkt mit der Landwirtschaft und neuen Methoden auseinandersetzt. Es geht um Effizienz und höhere Erträge, erklärt die Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit, die sich in ihrer Forschung auch mit frühneuzeitlicher Tierhaltung, Seuchen- und Schädlingsbekämpfung auseinandergesetzt hat.
Man interessierte sich durchaus für die Verbesserung insgesamt der landwirtschaftlichen Methoden. Es gab eine ganze Reihe von enthusiasmierten Agrarreformern, die da auch teilweise ihre eigenen Mustergüter hatten. Insbesondere so beim bayerischen Adel scheint das irgendwie zum guten Ton gehört zu haben, auf dem heimatlichen Hausgut das eine oder andere Experiment zu starten. Es gab eine ganze Fülle von Fachliteratur, diese sogenannte Hausväterliteratur. Man hat sich darüber Gedanken gemacht, womit man noch düngen könnte, außer mit dem Viehdung. Wir befinden uns ja in der Zeit vor dem Kunstdünger. Und es drehte sich wirklich um die Ernteerträge, auch anlässlich einer wachsenden Bevölkerung.
Sogenannte Polizeivorschriften bezeugen, dass den gesetzlichen Vorgaben entsprechend auch tatsächlich gegen Spatzen vorgegangen wurde.
Beispielsweise Ende März werden Spatzenköpfe eingesammelt. Der Gerichtspfleger muss darüber Buch führen. Und da sieht es dann so aus, dass jeder Bauernhof im Dorf eine bestimmte Anzahl an Spatzenköpfen einreichen muss. Wer das nicht einreicht, muss stattdessen eine Strafgebühr zahlen. Und die eingesammelten Spatzenköpfe werden dann in der Regel auch verbrannt, weil man schon die Befürchtung hat, dass wenn die Bauern die wieder mit nach Hause nehmen, die im nächsten Jahr wieder dieselben einreichen.
Was der Forscherin zufolge in den Quellen allerdings nicht erläutert wird, ist, für was für ein Ausmaß an Ernteschäden der Spatz tatsächlich verantwortlich ist oder gemacht wird, ob tatsächlich eine flächendeckende Spatzenplage herrscht und wie genau der Vogel zum Feindbild wird.
Es gibt zwei Sorten von Verordnungen. Das eine ist die, wo die Regierung aus welchen Gründen auch immer teilweise durchaus auf dem Stand der zeitgenössischen Wissenschaft bestimmte Maßnahmen versucht durchzusetzen. Und es gibt umgekehrt Maßnahmen, die im Grunde von der Bevölkerung verlangt werden und mit einer gewissen Penetranz an die Landesregierung da doch mal Ordnung zu schaffen herangetragen werden. Manchmal ergänzt sich das auch wechselseitig. Bei den Spatzen weiß man wirklich nicht, ob es so von unten nach oben raufgereicht wurde oder ob es eine Maßnahme ist, die tatsächlich von oben nach unten popularisiert wurde.
Auch die zeitgenössische Hausväterliteratur gibt darüber keinen Aufschluss. Diese Ratgeber und Lehrbücher dienen als Anleitung zur Bewirtschaftung eines Guts, geben Tipps zu Ackerbau und Viehzucht. Allerdings
in dieser Hausväterliteratur, da tauchen die Spatzen nicht auf. als zu verfolgende Spezies. Ich hatte mir auch so ein bisschen die Kalender angeschaut, also wann man zum Beispiel die Teiche sauber machen soll. Das ist alles so im Kalender eingetragen. Und da tauchen manchmal auch so Momentaufnahmen auf. So beispielsweise im März, schaut doch mal, ob schon Raupen ausgekrochen sind. Jetzt lassen die sich noch leichter bekämpfen. Schaut doch mal nach den Obstbäumen. Von Spatzen ist da nirgendwo die Rede. Also zumindest aus der Fachliteratur kommt's nicht.
Und zumindest die heutige Fachliteratur hat mit Blick auf die Landwirtschaft noch ein gewichtiges Argument für den Spatz in die Waagschale zu werfen.
Der Spatz ist nämlich längst nicht nur ein Körnerfresser.
Das ist eigentlich bei den meisten Vögeln, bei den meisten Singvögeln so, wenn die ihre Jungen großziehen, dann brauchen sie da eben Insekten, um die Jungen zu füttern, weil das einfach wirklich eiweißreiche, proteinhaltige Nahrung ist und das brauchen eben Jungvögel, um eben groß zu werden und um eben die ganzen Federn wachsen zu lassen und so weiter.
Sagt die LBV-Biologin Angelika Nelson. Sprich, der Spatz schadet nicht nur der Ernte, wenn er einen Teil der Erträge wegpickt, sondern er schützt sie auch. Als Fressfeind anderer Fraßschädlinge auf dem Feld.
Heuschrecken, Blattläuse, also das sind halt alles so beliebte Futtertiere von Spatzen jetzt eben an ihre Jungen. Und genau, wenn das fehlt, na, dann fressen eben die das Getreide.
2 bis 3 Mal im Jahr brütet ein Spatz für gewöhnlich, sodass der Bedarf an tierischem Spatzenfutter nicht zu unterschätzen sein dürfte, sagt die Ornithologin.
Der hat wahrscheinlich so 6, 7 Jungvögel im Nest sitzen, dann braucht er natürlich ganz viele, weil die sitzen da 14 Tage im Nest. Also alle halben Stunde werden die gefüttert und da kann man eben hochrechnen, eben wie viele Insekten da gebracht werden. Hängt natürlich dann auch von der Größe der Insekten ab und so weiter und der Größe der Jungen natürlich, je größer die werden. Also ich glaube schon, dass er da einen riesen Einfluss eben haben kann und vor allem eben auch dann wieder in der Zahl. Ne? Also wenn es dann eben wieder viele Spatzen sind, die da gemeinsam brüten, eben diese Art Brutkolonie oder so, dann hat das wirklich gute Auswirkungen.
Ein Aspekt, der auch bei Chinas großem Sprung nach vorn nicht berücksichtigt wurde, mit verheerenden Auswirkungen.
Zur Erinnerung. Im Jahr 1958 wurden innerhalb weniger Tage in China Millionen von Spatzen getötet und ausgerottet. Aber im Herbst füllen sich die Getreidespeicher nicht wie erwartet. Im Gegenteil. Was folgt, ist eine große Hungersnot.
Lokal gab es Heuschreckenplagen, dann gab es natürlich dann auch Fraßschädlinge wie Raupen oder andere Insekten und die Bauern standen dann vor dem großen Problem, wie gehen wir damit um? Man hat dann versucht, das Ganze noch mit anderen Mitteln zu bekämpfen, diese Schädlingsbefall, zum Teil chemische Mittel, zum Teil aber auch Hausmittel und das hat aber nicht so in dem Maße geklappt, dass man gesagt hätte, wir können wirklich die Ernte dann noch retten.
Fast Sinologe Mark Matten die Ereignisse nach dem großen Sprung und dem Krieg gegen die Spatzen zusammen. Wie viel Prozent der Ernteausfälle direkt auf den Spatz bzw. seine Nicht-Existenz zurückzuführen sind, das lässt sich für Historiker nicht quantifizieren. Klar sein dürfte allerdings, dass das Fressverhalten des Vogels 1958 nicht unbekannt ist, aber ausgeblendet wird, beschreibt Mark Matten.
Also es gab natürlich zu der Zeit schon eine ganze Reihe von Biologen, die das auf dem Schirm hatten. Allerdings war sozusagen die politische Stimmung so, dass sie ihre Kritik nicht haben wirklich vorbringen können, beziehungsweise sich dann auch das nicht gewagt haben, sich dagegen auszusprechen.
So, dass die Folgen katastrophal sind und die Ausrottung der Spatzen letztlich auch Millionen Menschenleben fordert.
Konservative Schätzungen gehen von 40 bis 60 Millionen aus, dass diesen großen Sprung nach vorn aufgrund von Ernteausfällen zum Opfer gefallen sind. Und die Spatzen oder beziehungsweise ihre Ausrottung hat sicherlich da auch eine Rolle gespielt. Und das führte dann dazu, dass man dann, als diese Kampagne dann als für beendet erklärt wurde, dass man sich in die Sowjetunion wandte und dann Spatzen von dort importierte, um sozusagen das ökologische Gleichgewicht zumindest sich zu versuchen wiederherzustellen.
Heute noch steht der Spatz in China auf der Liste der bedrohten Arten.
Auch wenn es in der frühen Neuzeit hierzulande nicht zu ähnlich großen Spatzenkriegen kommt wie in China unter Mao Zedong, seinen schlechten Ruf wird der Haussperling lange nicht los. Weil man ihn etwa für einen Konkurrenten der übrigen Singvögel hält, sollen ihn in der BRD noch in den 1960er Jahren spezielle Futterhäuschen mit klingenden Namen wie Antispatz von der Winterfütterung ausschließen. Bei den Vogelzählungen von LBV und NABU ist der Haussperling regelmäßig die am häufigsten beobachtete Art in den Gärten. Denn er ist ein geselliger Vogel, der in Gruppen vorkommt und gerne bei Menschen ist. Doch das verschleiert das Problem solcher Zählungen. Denn er führt auch eine Negativliste an. Mit 250 Millionen verlorenen Individuen belegt der Haussperling den traurigen ersten Platz in der Verliererliste einer Langzeitstudie zum Vogelschwund in Europa. In Bayern steht der Spatz inzwischen auf der Vorwarnliste der gefährdeten Arten. Dabei hat der Körnerfresser eine wichtige Aufgabe in der Natur zu erfüllen.
Was ja noch dazu kommt beim Spatz ist, dass der ja auch toll mithilft zur Verbreitung von verschiedenen Pflanzen.
Sagt Vogelexpertin Angelika Nelson vom LBV.
Dadurch, dass er ein Samen- und Körnerfresser ist, das sind ja sozusagen die Dinge, die Pflanzen verbreiten. Wenn er die dann eben irgendwo anders wieder fallen lässt oder eben durch sein Verdauungssystem gegangen sind, dann hilft er da eben auch mit zur Ausbreitung von Pflanzen. Was natürlich für den Menschen jetzt gut oder schlecht sein kann, aber manche Pflanzen möchte man vielleicht nicht haben, aber für die Pflanzen ist es auf alle Fälle gut, dass die eben dadurch verbreitet werden. Ja.
Der freche Vogel ist ein wichtiger Teil der biologischen Vielfalt und essentieller Bestandteil des Ökosystems. Was er braucht, sind geeignete Brutplätze, ausreichend Nahrung und Versteckmöglichkeiten.
Inga Pflug war das über den Kampf gegen die Spatzen als vermeintliche Futterkonkurrenten. Mehr zum Spatz und zum kommunistischen China unter Mao Zedong findet ihr in unserer neuen App ARD Sounds. Die Links stellen wir euch in die Shownotes.